Isra. Ja, wir befinden uns sozusagen im Teil 2 oder vielleicht Teil 3 der alttestamentlichen Geschichte von Israel. Wir haben die Geschichte der Könige durchgenommen. Das Volk war rebellisch, hat nicht auf Gott gehört und so hat Gott das Volk gezüchtigt, wie er das schon durch Mose angekündigt hatte. Wenn sie ihm untreu sind und ungehorsam sind, dann wird er sie züchtigen, weil er sie liebt und weil er sie viel zu lieb hat, als er sie auf dem falschen Weg lassen will. Und so ist das passiert. Und das Nordreich Israel ist durch die Assyrer gefangen weggeführt worden und einige Jahre später das Südreich Juda durch die Babylonier. 70 Jahre lang, so wie der Prophet Jeremia das genau vorhergesagt hat. Und dann nach 70 Jahren ist Serubabel und der Priester Jeschua mit einer ersten Gruppe von ungefähr 50.000 Juden wieder zurück hinaufgezogen nach Jerusalem. Der Tempel war zerstört, die Stadt war zerstört und sie haben begonnen, den Tempel wieder aufzubauen. Das haben wir in den ersten 6 Kapiteln von Esra gesehen, den Tempelbau. Wir haben gesehen, dass es da, weil sie von den Feinden bedrängt wurden und so weiter, dass es da eine Pause gab von etwa 15 Jahren. Und die Propheten haben das Volk ermutigt und gesagt, hey, baut zuerst das Haus des Herrn, nicht eure eigenen Häuser, suche zuerst das Reich Gottes. Und sie haben sich ermutigen lassen durch Haggai und Sechaja. Und sie haben den Tempel fertig gebaut und zuletzt haben wir gesehen, dass sie ein großes Fest gefeiert haben. Und jetzt im Kapitel 7, wir sind jetzt ungefähr 58, 60 Jahre nach dem Kapitel 6, da ist eine Pause dazwischen. In diesem Zwischenraum fällt das Buch Esther. Da lernen wir, was zur selben Zeit in Babylon oder beziehungsweise nicht mehr Babylon, sondern am Hof der Meder und Perser abgegangen ist zu der Zeit. Aber 60 Jahre später jetzt, und jetzt im Kapitel 7 sehen wir Esra, der dieses Buch geschrieben hat. Wohl schon ein alter Mann. Und wir lesen nach diesen Begebenheiten, nun zog unter der Regierung des Artasasta, das ist Artaxerxes, Longimanus, da gab es mehrere, Artaxerxes der Erste, hieß auch Longimanus, des Königs von Persien Esra herauf, der Sohn Sarajas, des Sohnes Asaias, des Sohnes Hilkias, des Sohnes Shallums, des Sohnes Sadoks, des Sohnes Ahitubs, des Sohnes Amaias, des Sohnes Asaias, des Sohnes Merajots, des Sohnes Serachias, des Sohnes Usis, des Sohnes Bukis, des Sohnes Abishuas, des Sohnes des Pinhas, des Sohnes Eleasas, des Sohnes Aarons, des Oberpriesters. Dieser Esra zog herauf von Babel und er war ein kundiger Schriftgelehrter im Gesetz des Mose, das der Herr, der Gott Israels, gegeben hatte. Esra wird uns hier gesagt, genau aus welcher Familie er kommt, nämlich aus einer Priesterfamilie, wie euch sicher aufgefallen ist, aus einer prominenten Priesterfamilie. Wir haben hier nicht alle Generationen aufgezählt, aber die wichtigen. Esra lässt uns wissen, dass er ein Nachkomme des letzten hohen Priesters ist, vor der Verbannung. Und dann sehen wir hier viele prominente Priester. Hilkia, der das Gesetz gefunden hat, unter König Josia. Dann haben wir Zadok, er war Priester zur Zeit Davids. Pinhas, vielleicht erinnert ihr euch noch an den, als die Israeliten unter Josua ins verheißene Land gezogen sind und sie zum Götzendienst verführt wurden und die schönen Frauen gekommen sind und gesagt haben, hey, lasst uns unsere Sexgötter hier anbeten. Und Pinhas war derjenige, der einem Pärchen hier mit dem Speer nachgegangen ist und die beide aufgespießt hat und gesagt hat, halt, so nicht. Und am Schluss haben wir natürlich Aaron, des Oberpriesters. Also es war ein direkter Nachfahre von Aaron, dem ersten Hohenpriester, aus einer prominenten Familie in Israel. Wahrscheinlich war er auch in Persien ein angesehener Leiter. Und es wird über ihn gesagt, er war ein kundiger Schriftgelehrter im Gesetz des Mose, das der Herr, der Gott Israels, gegeben hatte. Schriftgelehrter klingt für uns irgendwie so nach Sekretär oder so. War eher ein Theologe, würden wir sagen. Er war ein Theologe, vielleicht auch ein Anwalt. Wisst ihr, damals im Alten Testament war das Gesetz, sowohl das religiöse Gesetz als auch das Zivilrecht, so wie im Islam heute. Und Esra war ein Experte in diesem Gesetz, im Wort Gottes, ein Experte im Wort Gottes. Er kannte das Wort Gottes gut, er wusste, was Gott für die verschiedenen Situationen des Lebens zu sagen hat. Und Gott möchte, dass wir alle solche Experten des Wortes sind. Ich möchte, dass wir alle Schriftgelehrte sind. Ich denke an die Apostelgeschichte über die Jünger, die zum Glauben gekommen sind in Berea. Und es heißt dort, die waren nobler als die in Thessalonik. Sie studierten täglich die Schriften, ob es sich so verhielte, was der Paulus ihnen erzählt hat. Ich glaube, wir Christen sollten Schriftgelehrte sein. Mehr als nur Kirchgeher oder Gemeindegeher. Sozusagen der Pastor, der ist der Profi, der soll der Schriftgelehrte sein und wir kommen vielleicht einmal in der Woche und hören zu, was der zu sagen hat. Nee, ich glaube, Gott fordert uns heraus, dass wir selber Schriftgelehrte werden. Sonst können wir auch nicht prüfen. Ne? Prüft alles, das Gute haltet fest. Das ist unser Maßstab. Wir wollen Gottes Wort kennen. Ich glaube, das Wichtigste für einen Christen ist, regelmäßig Bibel zu lesen. Und zwar systematisch durch die ganze Bibel durch. Es gibt verschiedene Lesepläne. Manche lesen ein Kapitel im Alten Testament und eines im Neuen oder drei im Alten und eins im Neuen. Kommt man ungefähr in einem Jahr durch die Bibel. Ich weiß, wenn ich in meiner Bibel 5 Seiten pro Tag lese, ist nicht zu viel. Viertelstunde, 20 Minuten vielleicht, komme ich in einem Jahr ganz durch. Andere lesen von vorne bis hinten durch. Ich lese zurzeit ein Buch im Alten Testament, dann eins im Neuen, dann das nächste im Alten, das nächste im Neuen. So ein bisschen mehr Abwechslung. Egal wie, aber lest durch die Bibel, durch die ganze Bibel durch. Wir müssen das ganze Wort Gottes kennen. Wir wollen Schriftgelehrte werden. Hey, das ist das Beste, was wir haben. Gott selbst spricht zu uns. Das ist ein Hammer, das ist begeisternd. Gott spricht zu uns und er sagt uns die Wahrheit, wie wir heil leben können, wie wir richtig leben können, wie wir Beziehung mit ihm haben können. Das ist die Betriebsanleitung für ein gelungenes Leben. Und das ist wunderbar. Wir wollen Schriftgelehrte sein. Nicht alle Christen haben dieses Verlangen. Manche bedienen sich am Wort Gottes wie an einem Kühlschrank. So, ja, wenn ich gerade Lust habe, dann einen kleinen Snack, den ich mir zwischendurch reinschiebe, mal da ein bisschen was, dann mal da. Andere wie ein Verbandskasten, nur wenn sie in irgendeiner Not sind und irgendwas wehtut, oh Herr, hilf mir, sprich zu mir, und dann schauen sie in Gottes Wort rein. Manche so ein bisschen Fast Food, so mal eine Losung hier, eine Losung da, und das ist gut, so Impulse zu nehmen, aber wir wollen Experten werden, wir wollen das ganze Wort kennen. Also Bibel lesen ist wichtig. Stille Zeit ist wichtig. Jeden Tag in der Bibel lesen, jeden Tag Zeit im Gebet mit Gott verbringen. So werden wir geistig stark. Und über das Lesen hinaus noch studieren. Die Bibel studieren. Sich Gedanken machen, was sagt denn Gott zu einem gewissen Thema, das mich gerade beschäftigt. Nicht was sagen die Ausleger, nicht was sagt der Pastor, sondern selber mal in Gottes Wort graben. Was sagt Gott eigentlich? Vielleicht eine Konkordanz nehmen, geht jetzt wunderbar im Computer. Stichwort eintippen und alle Stellen ausdrucken, die zu dem Thema sprechen. Gottes Wort studieren. Nicht einfach nachplappern, was wir von anderen hören. Ich möchte euch herausfordern, das selber zu tun. Ich habe vor einigen Jahren ein Zitat gelesen von Jack Deere, der war Theologieprofessor am Dallas Seminar. Ist so ein konservatives amerikanisches Seminar, das die Lehre des Dispensationalismus stark vertritt, also Endzeit, Prophetie, Wiederkommen Jesu in zwei Stufen, dieses theologische System, systematische Theologie, und die auch sehr gegen die Gaben des Heiligen Geistes sind. Also so ein sehr konservatives Seminar. Und dieser Jack Deere, durch verschiedene Umstände, er beschreibt das in einem Buch, ist er dazu gekommen zu glauben, dass die Geistesgaben doch für heute sind. Also er hat seine Meinung geändert. Und in diesem Buch, wo er eigentlich über diese Wandlung und über dieses theologische Problem schreibt, Geistesgaben, Heiliger Geist, zitiert er etwas. Und zwar ist er draufgekommen, dass die Leute, die bei ihnen in Dallas studieren, dass die die Endzeitlehre des Dispensationalismus vertreten, Entrückung, dann Trübsal auf der Erde, und also Jesus kommt zweimal, einmal für die Gemeinde und dann 7 Jahre später das Wiederkommen, diese Geschichte. Und dass andere Studenten, die zum Beispiel am Westminster-Seminar studieren, das ist ein presbyterianisches, ein reformiertes Seminar, das sind dann Amillennalisten. Also glauben nicht, dass es ein wörtliches tausendjähriges Reich gibt. Aber er hat die Feststellung gemacht, egal aus welcher Schule die Leute kommen, die plappern einfach das nach, was sie lernen. Und er hat mit Erschrecken festgestellt bei den Abschlussprüfungen seiner Studenten, dass sie ihm das theologische System von hinten nach vorne erklären können, so wie sie es gelernt haben, brav. Da kommt Jesus wieder und dann passiert das und dann 7 Jahre und dann das und das und das und alles genau erklären konnten. Aber wenn er sie gefragt hat, warum glaubt ihr das? Könnt ihr mir in der Schrift sagen, warum ihr das glaubt? Konnten die keine Antwort geben. Haben einfach nur nachgeplappert, was sie gelernt haben von ihren Professoren. Und da hat ein Zitat in diesem Zusammenhang, was mich sehr angesprochen hat und überführt hat vor einigen Jahren. Er hat gesagt, über die Jahre habe ich beobachtet, dass die Mehrzahl dessen, was Christen glauben, nicht ihrem eigenen geduldigen und sorgfältigen Bibelstudium entspringt. Die Mehrzahl der Christen vertraut dem, was ihren Glauben ausmacht, weil gottesfürchtige und angesehene Lehrer ihnen gesagt haben, es würde stimmen. Also irgendwelche Bibellehrer, die sie respektieren, predigen das. Deswegen glauben sie es. Ist mir zu wenig. Hat mich persönlich rausgefordert, weil ich die eine oder andere Sache auch einfach so gepredigt habe, ohne es selber wirklich selbst studiert zu haben und aus Gottes Wort überzeugt zu sein. Und es hat mich rausgefordert. Das stimmt, wir wollen nicht einfach irgendwelche Dinge nachplappern, wir wollen Gottes Wort selber studieren. Zeit verbringen im Wort Gottes. Warum glaubst du, was du glaubst? Warum glaubst du, was du glaubst über den Zehnten oder die Wiederkunft Jesu, Endzeit oder Familienordnung oder sollen Frauen in der Gemeinde lehren dürfen oder nicht? Warum glaubst du, was du glaubst? Weil du es irgendwo gelesen hast von irgendjemandem, von irgendeinem Bibellehrer gehört hast, weil der Pastor das so sagt oder weil du selber studiert hast und versucht das herauszufinden, was Gott sagt. Ja, aber man währt schon die Zeit. Hey, wie lange sitzt mir vom Fernseher abends? Und das Wunderbare ist, wenn wir Zeit mit Gott in seinem Wort verbringen, dann passiert was mit uns. Es macht uns geistig stark, es macht uns Jesus ähnlich. Wenn du Zeit mit Stefan Raab verbringst, wirst du Stefan Raab ähnlich. Wenn du Zeit mit Dieter Bohlen verbringst, wirst du Dieter Bohlen ähnlich. Wenn du Zeit mit Jesus verbringst, wirst du Jesus ähnlich. Ich möchte euch ermutigen, Zeit einzuplanen. Wirklich zu sagen, Jesus, ich möchte dein Wort studieren. Ich möchte Zeit mit dir verbringen. Vielleicht diese anderen Unterhaltungsdinge ein bisschen zurückzuschrauben. Nicht, dass es schlecht ist. Aber das ist so viel besser. Ich möchte euch ermutigen, Schriftgelehrte zu werden. Bibelfreaks. Und ich kann euch heute Abend natürlich loben, weil ihr diejenigen seid, die offensichtlich interessiert seid an Gottes Wort, weil ihr hier in der Bibelstunde seid. Und das ist wichtig und das ist gut. Und der König gewährte ihm, da die Hand des Herrn seines Gottes über ihm war, all sein Begehren. Dieser König Artaxerxes war sehr wohlwollend den Juden gegenüber. Und von den Söhnen Israel, von den Priestern, den Leviten, den Sängern, den Torhütern und den Tempeldienern, gingen einige mit nach Jerusalem hinauf im 7. Jahr des Königs Artaxerxes. Und er kam nach Jerusalem im 5. Monat, das war im 7. Jahr des Königs, also waren etwa 4 Monate unterwegs. Denn am 1. des 1. Monats hatte er den Hinaufzug aus Babel festgesetzt und am 1. des 5. Monats kam er nach Jerusalem, weil die gute Hand seines Gottes über ihm war. Das ist so die Kurzfassung. Das ist typisch für hebräische Literatur. Erstmal wird kurz zusammengefasst, was passiert ist, die Sache auf den Punkt gebracht, so ähnlich wie die Schlagzeilen in der Zeitung. Und dann wird nochmal das große Bild angesehen und hier die ganzen Details später eingefüllt, werden wir noch sehen. Aber er zog nach Jerusalem hinauf. Denn Esra hatte sein Herz darauf gerichtet, das Gesetz des Herrn zu erforschen und zu tun und in Israel die Ordnung, das Recht des Herrn zu lehren. Ich mag das. Ein Vorbild für uns. Er hatte sein Herz darauf gerichtet, das Gesetz des Herrn zu erforschen. Das erste war, er hat sein Herz darauf gerichtet. Er hat gesagt, das ist, was ich tun will in meinem Leben. Ich will mich Gott hingeben. Ich will ihn kennenlernen. Sein Herz darauf gerichtet. Im Psalm 84 heißt es, glückselig ist der Mensch, dessen Stärke in dir ist, in dessen Herz gebahnte Wege sind. Das ist wichtig, damit beginnt es. Was willst du tun mit deinem Leben? Grundsatzentscheidung. Wem willst du dienen? Dem Herrn oder irgendwelchen Götzen oder dir selbst? Willst du dein Leben verschwenden? Willst du für Gott leben? Willst du Schätze im Himmel sammeln? Willst du Schätze im Himmel verlieren? Was willst du tun? Gebahnte Wege. So wie Josua gesagt hat, ihr könnt tun, was ihr wollt, aber ich und meine Familie, wir werden dem Herrn nachfolgen. So ein Mann war auch der Esra. Er hat sein Herz darauf gesetzt. Das ist wichtig. Hingabe, Commitment, das will ich tun in meinem Leben. Nicht hin und her getrieben, mit einem Fuß in der Welt, mit einem Fuß beim Herrn, mal so, nee, gebahnte Wege, das ist wichtig. Er hatte sein Herz darauf gerichtet, das Gesetz des Herrn zu erforschen, haben wir schon besprochen, er war ein Bibelforscher und das ist gut, wenn wir das tun. Und das zweite ist, um zu tun. Das ist mindestens genauso wichtig. Wissen allein bringt es nicht. Es wird auch unser Leben nicht verändern. Wenn wir Gottes Wort anwenden, umsetzen in unserem Leben, dann bringt es Frucht. Wie Jesus gesagt hat, wer meine Worte nur hört und sie nicht tut, das ist wie einer, der sein Lebenshaus auf dem Sand baut und dann, wenn Stürme daherkommen und Versuchungen und Anfechtungen, dann fliegt dieses Leben zusammen wie ein Kartenhaus. Kann nicht bestehen. Aber wer meine Worte hört und sie tut, sagt Jesus, das ist der Mann, der sein Haus auf dem Felsen gebaut hat. Und wenn diese Stürme des Lebens daherkommen, wird es feststehen, wird nicht einfallen. Also Gottes Wort kennen, Gottes Wort tun. Und dann das dritte ist, in Israel die Ordnung und das Recht des Herrn zu lehren, Gottes Wort weiterzugeben. Und zu lehren. Das ist das Wunderbarste, wenn du anfangen kannst, andere Menschen zu nähren mit Gottes Wort. Andere zu leiten, andere anzuleiten. Sagen, hey, das ist, was Gott sagt. Und Gottes Wort lehren heißt nicht unbedingt in der Gemeinde vorne stehen und predigen. Das ist eine Form von lehren. Aber jeder kann ein Lehrer sein. Jeder Vater ist ein Lehrer. Jede Mutter ist eine Lehrerin. Jeder Bruder, jede Schwester ist eine Lehrerin. Wer einander lehren können, einander ermutigen können. Gottes Wort kennen, es tun, es umsetzen und es lehren. Das ist so gut. Gottes Wort. Wäre das nicht was? Vielleicht ein Vorsatz fürs nächste Jahr? Mehr Zeit im Wort Gottes verbringen, weniger Zeit mit Dieter Bohlen oder was immer ihr guckt. Ich habe an Psalm 1 gedacht. Schlag mal kurz Psalm 1 auf. Lass den Finger da drin. Ich habe jetzt gerade an Psalm 1 gedacht. Da heißt es, glückselig der Mann, der nicht folgt dem Rat der Gottlosen, den Weg der Sünder nicht betritt und nicht im Kreis der Spötter sitzt, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn, Gottes Wort, und über sein Gesetz sind Tag und Nacht. Er ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und dessen Laub nicht verwelkt. Alles, was er tut, gelingt ihm. Das ist, wie wir sein wollen. Stellt euch das bildlich vor, ein Baum, der direkt an den Bach gepflanzt ist, der wohlgenährt ist, der stark ist, der Frucht bringt, der nicht verwelkt. Vers 4, nicht so die Gottlosen, sondern sie sind wie Spreu, die der Wind verweht. Stellt euch das Bild vor, Spreu. Überbleibsel, wenn das Korn ausgedroschen ist, das, was beim Mähdrescher hinten rausfliegt. Spreu wird vom Wind verweht, trocken, instabil, fliegt weg, hin und her getrieben. Darum bestehen Gottlose nicht im Gerecht, noch Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der gottlosen Weg vergeht. Glückselig der Mann, glücklich in seiner Seele, der Mann, der seine Lust hat am Herrn und an seinem Wort. Er wird stark sein. Esra war so ein Mann und das war seine Vision. Deswegen ist er von Babylonien, wo es ihm sicher gut gegangen ist auch, und war sicher einer der Leiter, ein wohlhabender Mann, aber deswegen ist er hinaufgezogen nach Jerusalem. Zerubabel, die haben den Tempel aufgebaut, haben eine große Gruppe zurückgeführt, aber Esra geht jetzt zurück, um das Volk aufzubauen, geistig aufzubauen, das Volk zu lehren, das Volk zu nähren. Es bringt Israel nichts, in ihrem Land zu sein und nichts über Gott zu wissen. Und das ist sein Herz. Ich möchte Leute lehren, ich möchte sie zu Jüngern machen, würden wir heute sagen. Das war seine Mission und seine Vision. Vers 11, jetzt kriegen wir die ganzen Details. Und dies ist die Abschrift des Briefes, den der König Artasaster dem Priester und Schriftgelehrten Esra mitgab, dem Schriftgelehrten in Angelegenheiten der Gebote des Herrn und seiner Ordnungen für Israel. Artasaster, der König, der Könige, war er damals, der Weltherrscher, an Esra, den Priester, den Beauftragten, für das Gesetz des Gottes des Himmels vollkommenes Heil. Und nun, von mir wird hiermit Befehl gegeben, dass jeder in meinem Reich vom Volk Israel, seinen Priestern und den Leviten, der gewillt ist, nach Jerusalem zu ziehen, mit dir ziehen darf. Weil du von Seiten des Königs und seiner sieben Räte gesandt bist, um eine Untersuchung über Juda und Jerusalem anzustellen, nach dem Gesetz deines Gottes, das in deiner Hand ist. Und um das Silber und das Gold zu überbringen, das der König und seine Räte dem Gott Israels gespendet haben, dessen Wohnung in Jerusalem ist, sowie alles Silber und Gold, das du in der ganzen Provinz Babel bekommen wirst, samt der Spende des Volkes und der Priester, die sie spenden für das Haus ihres Gottes, das in Jerusalem ist. Dementsprechend sollst du gewissenhaft für dieses Geld Stiere, Widder, Lämmer und die dazugehörigen Speisopfer und Trankopfer kaufen und sie auf dem Altar des Hauses eures Gottes darbringen, das in Jerusalem ist. Und was dir und deinen Brüdern recht erscheint, mit dem restlichen Silber und Gold zu tun, das dürft ihr nach dem Willen eures Gottes tun. Die Geräte aber, die dir zum Dienst im Haus deines Gottes gegeben worden sind, liefere vollständig ab vor dem Gott in Jerusalem. Und den übrigen Bedarf für das Haus deines Gottes, den aufzubringen, dir zufällt, sollst du aus dem Schatzhaus des Königs ausgeben. Von mir persönlich, dem König Artasaster, wird hiermit an alle Schatzmeister jenseits des Stromes Befehl gegeben. Alles, was Esra, der Priester, der Beauftragte für das Gesetz des Gottes des Himmels von euch fordern wird, soll gewissenhaft getan werden. Und zwar bis zu 100 Talenten Silber und bis zu 100 Kor Weizen und bis zu 100 Bat Wein und bis zu 100 Bat Öl und Salz unbegrenzt. Alles, was nach dem Befehl des Gottes des Himmels erforderlich ist, soll für das Haus des Gottes des Himmels sorgfältig getan werden. Denn warum sollte ein Zorngericht über das Reich des Königs und seiner Söhne kommen? Und euch wird mitgeteilt, dass niemand ermächtigt ist, irgendeinem von den Priestern und Leviten, Sängern, Torhütern, Tempelsklaven und Dienern dieses Hauses Gottes Steuern, Abgaben und Zoll aufzuerlegen. Also die Geistlichen sozusagen, die Pastoren, würden wir heute sagen, die haben Steuerfreiheit bekommen vom König. Du aber, Esra, setze nach der Weisheit deines Gottes, die in deiner Hand ist, Richter und Rechtsprecher ein, die dem ganzen Volk Recht sprechen sollen, das jenseits des Stromes ist, allen, die die Gesetze deines Gottes kennen. Und wer sie nicht kennt, dem sollte sie mitteilen. Und jeder, der das Gesetz deines Gottes und das Gesetz des Königs nicht befolgt, an dem soll mit Eifer Gericht geübt werden, sei es zum Tode oder zur Verbannung oder zur Geldstrafe oder zum Gefängnis. Also wir sehen, dass Esra hier gewaltigen Einfluss, gewaltiges Ansehen beim König hat, war wahrscheinlich einer der Obersten in der Provinz Babel schon gewesen und er wird jetzt ausgesandt als geistlicher Leiter, aber mehr als das. Er gibt ihm hier eigentlich große irdische, zivile Vollmachten als Verwalter eigentlich von diesem Gebet. Und er gibt ihm großes Vertrauen. Einstellung des Königs war, der war ein König wie damals, ganzen Heiden, die haben an viel Götterglauben geglaubt, also viele verschiedene Götter. Und er wollte den Gott in Israel, wie alle Götter der Völker, die er erobert hat, wohlstimmen. Weil er gedacht hat, wenn der Gott mir wohlgesonnen ist, dann kann ich an der Macht bleiben. So haben die damals gedacht. Und darum geht's. Und er ist sehr großzügig und er gibt ihnen hier Schätze, Gold, Silber, Versorgung mit, sagt, du darfst sogar Steuern einheben und was ihr nicht braucht für diesen Gottesdienst am Tempel, das darfst du ausgeben nach deinem Gutdünken. Also riesigen Vertrauensvorschuss, den Esra hier hatte beim König. Das war die menschliche Geschichte sozusagen. Aber Esra erkennt, wer wirklich hier die Geschichte in seiner Hand hält. In Vers 7 und 20 sagt er, gepriesen sei der Herr, der Gott unserer Väter, der solches in das Herz des Königs gegeben hat, um das Haus des Herrn herrlich zu machen, das in Jerusalem ist, und der es gefügt hat, dass ich Gnade gefunden habe vor dem König und seinen Reden und allen mächtigen Obersten des Königs. Ich fasste Mut, weil die Hand des Herrn meines Gottes über mir war. Das werden wir immer wieder lesen, diese Phrase. Die Hand des Herrn meines Gottes war über mir. Wenn wir mit Gott sind, dann ist er mit uns. Das hat er uns versprochen. Und ich versammelte einige von den Familienoberhäuptern aus Israel, dass sie mit mir hinaufzögen. Israel erkennt an, dass es Gott ist. Ja, der König gibt ihm Wohlwollen und versorgt und gibt alle möglichen Befehle, gibt ihm Autorität, aber Israel sagt, gepriesen sei der Herr, der das in das Herz des Königs gelegt hat. Gott versorgt uns manchmal durch irgendwelche Menschen, die uns einfach, können wir sagen, aus unerklärlichen Gründen wohlgesonnen sind. Aber wie Esra können wir sagen, der Herr ist am Werken. Der Herr ist gut. Und er versammelt hier einige Familienoberhäupter, um diesen Zug nach Jerusalem zu organisieren. Vers 8. Und dies sind die Familienoberhäupter mit ihren Geschlechtsregistern, die unter der Regierung des Königs Adasasta mit mir aus Babel heraufzogen. Und Hausaufgabe für nächstes Mal ist, nächsten 14 Verse auswendig zu lernen. Nee, ihr könnt das selber durchlesen, ich werde mich jetzt nicht blamieren und diese ganzen Namen falsch aussprechen. Aber es sind so ungefähr, vielleicht wenn man noch Frauen und Kinder dazu rechnet, vielleicht eine Gruppe von 3.000, 4.000, 5.000 Leuten, so in der Größenordnung. Vers 15. Und ich versammelte sie an dem Fluss, der nach Ahava fließt, und wir lagerten dort 3 Tage. Nun bemerkte ich zwar Volk und Priester, aber ich fand dort keinen von den Söhnen Levis, keine Leviten. Und hey, wenn er hier den Tempelgottesdienst organisieren wollte und die Leute zu lehren, das war Aufgabe der Leviten. Wie kann er das tun, wenn keine Leviten da sind? Warum waren keine Leviten da? Können wir spekulieren. Keiner von denen hatte den Tempel je gesehen oder Jerusalem, Israel je gesehen. Es war alles eine Generation, die dort in Babylon bzw. Persien nachher aufgewachsen ist in der Provinz. Die haben die nicht schlecht behandelt, die haben die ein Land gegeben dort, hatten Besitz, sind wohlhabend geworden. Im Gegensatz in Israel, die Leviten waren diejenigen, die kein Land gekriegt haben. Der Herr war ihr Erbteil, wurden durch den Zehnten versorgt, den das Volk gegeben hat. Und so können wir uns vorstellen, diese Generation, die Jerusalem, Tempel nie gesehen hat, die gut versorgt ist, die Besitz hat, die wohlhabend ist in Persien, dass es ihnen schwer gefallen ist zu sagen, ich lasse alles zurück und ich ziehe hier eine ungewisse Zukunft, weil der Herr mich vielleicht anrührt. Hält uns was zurück, dem Herrn nachzufolgen? Vielleicht Dinge wie Besitz, Materialismus, vielleicht sogar Beziehungen, die faule Kompromisse sind. Irgendwas, was uns zurückhält. Dass wir unser eigener Herr sein wollen. Das ist Götzendienst eigentlich. Wenn wir irgendwas vor Gott setzen oder wenn uns irgendwas wichtiger ist, als er und sein Wille, dann sind wir auf dem Holzweg. Und als Jesus zu den Jüngern gekommen ist, dort am See, hat gesagt, folge mir nach. Und von den Typen lesen wir, sie ließen alles liegen und stehen und folgten ihm nach. Für 3 Jahre. Wir haben Besitz liegen gelassen, ihren Job, ihre Familien, ihre Frauen, ihre Kinder zurückgelassen, sind Jesus nachgefolgt, radikal. Aber Jesus hat gesagt, suche zuerst das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit. Und alles andere wird euch hinzugefügt werden. Und als Jesus zu Jesus gesagt hat, siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt, da sprach Jesus, wahrlich, ich sage euch, da ist niemand, der Haus oder Brüder oder Schwestern oder Mutter oder Vater oder Kinder oder Äcker verlassen hat um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der nicht hundertfach empfängt, jetzt in dieser Zeit Häuser und Brüder und Schwestern und Mütter und Kinder und Äcker unter Verfolgungen und in den kommenden Zeitalter ewiges Leben. Gott wird versorgen. Und ich sage nicht, dass wir unsere Familien verlassen müssen, alle und irgendwie in eine Mission gehen müssen. Wenn Gott dich dazu ruft. Manche Leute sagen, ah, das geht nicht. Das erste Priorität ist meine Familie. Nee, erste Priorität ist Gott. Und wir wissen von Missionaren im letzten Jahrhundert, die sind gegangen. Man denkt an die Leute, die sich hier in die Sklaverei verkauft haben, um das Evangelium zu predigen. Die haben ihre Familie für immer Tschüss gesagt. Ich wusste, sie werden sie nie wieder sehen, aber sie sind Jesus gefolgt. Ich sage nicht, dass wir es alle tun müssen, aber von unserem Herzen sollten wir sagen, ja, ich bin bereit, was immer. Was immer, Gott, wozu immer du mich berufst, ich bin bereit, alles zurückzulassen, wenn du willst. Diese Beziehung, dieses Haus, dieses Auto, diesen Besitz, diesen Job, was immer es ist, wenn Jesus dich ruft. Und er beruft uns auch, Väter und Mütter zu sein und Zeugen zu sein, unser Arbeitsplatz, diese Dinge. Aber in unserem Herzen sollten wir dieses Herz haben. Jesus, wenn du rufst, dann gehe ich. Keine Frage, keine Diskussion. Du bist der Herr, ich bin dein Jünger, ich bin dein Nachfolger. Was willst du von mir? selbst für die von uns im Dienst, manchmal kann der Dienst für uns ein Götze werden. Zu sagen, Gott, wenn du mich weiterrufst, irgend zu was anderem, will ich auch dazu bereit sein. Ich glaube nicht, dass Gott das tut, keine Angst. Aber ich will nicht, dass wir so ein verdrehtes Bild haben, dass Gott will, dass wir alle in irgendwie den Gemeindedienst gehen und alles andere zurücklassen. Dieser Dienst kann genauso ein Götze für uns werden wie andere Dinge auch. Bereit sein, nachzufolgen, egal was es kostet. Es war eine radikale Gruppe, die sich hier versammelt hat. Die haben viel zurückgelassen. Aber wir haben die Verheißung Jesu. Er wird uns versorgen. Wir können nie mehr zurücklassen, als wir bekommen. Und ich rede jetzt nicht unbedingt materiell, aber wir sind die reichsten Menschen, wenn wir in Gottes Willen leben. Hundertprozentig. Es gibt nichts, was ich lieber tun würde, als genau dort zu sein, wo Jesus mich haben will. Das ist der Ort des Segens. Das ist der beste Platz, wo du sein kannst. Also, es waren dort keine Söhne Levis. Da schickte ich Eliezer, Ariel, Shemaja, Elnathan, Jarib und Elnathan und Nathan und Sechaja und Meshulam, die Familienoberhäupter, und Jojarib und Elnathan, die Lehrer, und sandte sie zu Ido, dem Vorsteher, in der Ortschaft Kasifia. Und ich legte ihnen die Worte in den Mund, die sie zu Ido und seinen Brüdern und den Tempeldienern in der Ortschaft Kasifia reden sollten, damit man Diener für das Haus unseres Gottes zu uns kommen ließe. Da ließen sie, weil die gute Hand unseres Gottes über uns war, da haben wir es wieder, weil Gott in ihren Herzen gewirkt hat, einen einsichtsvollen Mann zu uns kommen von den Söhnen Machlis, des Sohnes Levis, des Sohnes Israels, und zwar Scherebia mit seinen Söhnen und seinen Brüdern, insgesamt 18, und Hashabia und mit ihm Jesaja von den Söhnen Merari, seine Brüder und ihre Söhne, insgesamt 20, und von den Tempeldienern, die David und die Obersten zur Bedienung der Leviten gegeben hatten, 220 Tempeldiener. Sie alle waren mit Namen aufgeführt. Also ein paar Familien, die hier diesen Ruf hören und diesem Ruf folgen. Und ich mag das, das heißt ja, sie waren alle mit Namen aufgeführt. Wir lesen diese Listen heute und sagen, langweilig, kann es nicht aussprechen. Aber das war begeisternd. Und Gott kannte jeden Einzelnen mit Namen. Sie sind festgehalten in seinem Wort. Gott kennt die, die ihm nachfolgen. Und dein Name ist wer ihm im Himmel aufgeschrieben. Und er wird belohnen. Und ich rief dort am Fluss Ahava ein Fasten aus, damit wir uns vor unserem Gott demütigten, um von ihm einen geebneten Weg zu erbitten, für uns und für unsere Kinder und für alle unsere Habe. Denn ich hatte mich geschämt, vom König Soldaten und Pferde zu unserer Unterstützung gegen den Feind auf dem Weg zu erbitten. Wir hatten nämlich zum König gesagt, die Hand unseres Gottes ist zum Guten über allen, die ihn suchen, aber seine Macht und sein Zorn ist gegen alle, die ihn verlassen. Also Gott ist mit uns, wenn wir mit ihm sind. Gott ist gegen uns, wenn wir gegen ihn sind. Die Hand Gottes ist mit uns zum Guten über allen, die ihn suchen, die ihm nachfolgen, aber seine Macht und sein Zorn sind gegen alle, die ihn verlassen. Und so fasteten wir und suchten in dieser Sache Hilfe von unserem Gott und er ließ sich von uns erbitten. Also er hat hier Zeugnis gegeben vor diesem heidnischen König, hat gesagt, Gott ist mit uns. Und vielleicht ist ihm dann das Herz in die Hose gefallen ein bisschen, weil waren keine super riesige Gruppe von Menschen mit Kindern, mit Frauen und hatten ungefähr 3 bis 4 Tonnen an Silber mit und diese Tempelgeräte, diese Schätze. War ein langer Weg von Babylon nach Israel. Und die waren eigentlich so ein gefundenes Fressen für irgendwelche Raubritter dort auf dem Weg, die die Karawanen überfallen haben. Statistisch gesehen war die Wahrscheinlichkeit wahrscheinlich so 90-100%, dass sie überfallen werden. Aber er hat gesagt, ich habe mich geschämt, von dem König Soldaten zu erbitten. nachdem ich hier mein Maul aufgemacht habe und gesagt habe, nein, Gott. Manchmal passiert uns das, oder? Dass wir uns vielleicht ein bisschen zu weit rauslehnen oder einen Schritt im Glauben machen. Ich glaube, Gott liebt das, wenn wir das tun. Und dann fällt uns aber ein bisschen so das Herz in die Hose und sagen, oh, oh, was haben wir gemacht? Werden wir bankrott gehen? Wird es gut gehen? Und dann gehen wir zum Herrn und schreien aus zu ihm. Das ist, was wir hier machen. Fasten und beten. Wir suchen den Herrn. Fasten heißt einfach, ohne Ablenkung den Herrn zu suchen. Wirklich volle Aufmerksamkeit ihm zu widmen. Auch unser Fleisch zu verleugnen. Wenn der Magen knurrt und sein Recht verlangt, zu sagen, nee, Gott ist Nummer eins, nicht du. Ich will mein Leben vom Geist bestimmen lassen, nicht von meinen Trieben oder von meinem Hunger oder von meinen Begierden, sondern von ihm. Und so suchten sie den Herrn und haben gebetet. Ist die eine Seite. Ich mag es, dass wir im nächsten Buch in Nehemia Ausgewogenheit dazu finden. Nehemia ist mit Soldaten hochgezogen. Das war auch okay. Manchmal sind wir Christen extrem und die einen sagen, ja, nur Schritte im Glauben und das ist zu abgefahren, das ist unverantwortlich. Nee, wenn Gott dich beruft und Gott ist treu, ich glaube, er liebt es. Aber auf der anderen Seite, manchmal ist es dran, einfach auch Weisheit walten zu lassen und zu sagen, okay, der König bietet Soldaten an, wir nehmen die. Und ich glaube nicht, dass Esra geistlicher war als Nehemia oder umgekehrt. Es ist eine schöne Ausgewogenheit in Gottes Wort. Sollen Christen sich versichern oder nicht? Ne, es gibt so Diskussionen. Die einen sagen, ja, hey, das ist Unglaube, du vertraust dem Herrn nicht, wenn du dich versicherst. Und die anderen sagen, hey, nee, das ist Weisheit, du versuchst den Herrn. Wer hat recht? Wer weiß. Frag den Herrn, was für dich das Richtige ist. Und er wird dich führen. Ich glaube, unser Gott ist wirklich so persönlich. Und ich sonderte von den Obersten der Priester 12 aus, Scherebia, Hashabia und mit ihnen 10 von ihren Brüdern. Und ich wog ihnen das Silber und das Gold und die Geräte dar, das Hebopfer für das Haus unseres Gottes, dass der König und seine Räte und seine Obersten und ganz Israel, das sich dort befand, abgehoben hatten. Und ich wog in ihre Hand dar 650 Talente Silber, also so ungefähr 3-4 Tonnen, und an silbernen Geräten 100 Talente an Gold, an silbernen Geräten 100 Talente, an Gold 100 Talente und 20 goldene Becher und 1000 Dariken und 2 Geräte aus goldglänzender feiner Brose, kostbar wie Gold. Und ich sage zu ihnen, ihr seid dem Herrn heilig, abgesondert für den Herrn. Und die Geräte sind heilig, auch abgesondert für den Herrn. Und das Silber und das Gold sind eine freiwillige Gabe für den Herrn, den Gott eurer Väter. Seid wachsam und bewahrt es, bis ihr es vor den Obersten der Priester und Leviten und den Obersten der Väter Israels in Jerusalem in den Zellen des Hauses des Herrn darlegen könnt, in der Vorratskammer, im Tempel. Also ein schöner Job. Die haben sicher viel gebetet auf dieser Reise. Wenn du hier mit einem ganzen Kran voll Silber, eine Tonne Silber unterwegs bist, Priester, eigentlich das gefundene Fressen für irgendwelche Räuber. Da nahmen die Priester und die Leviten das abgewogene Silber und Gold und die Geräte in Empfang, um sie nach Jerusalem in das Haus unseres Gottes zu bringen. Und wir brachen vom Fluss Ahava am 12. des ersten Monats auf, um nach Jerusalem zu ziehen. Und die Hand unseres Gottes war über uns und er errettete uns vor der Hand des Feindes und der Schar in dem Hinterhalt am Weg. Es klingt für mich fast so, als gab es einen Hinterhalt, aber der Herr hat sie bewahrt. Es ist nichts passiert. Gott ist gut. Wenn wir mit ihm sind, ist er mit uns. Wenn wir ihn verlassen, dann ist er gegen uns. Aber wir können mit ihm rechnen. Wir haben am Sonntag gelesen, diese Stelle in der Römer 8. Ich bin sicher, dass weder Höhe noch Tiefe, weder Gewalten noch Mächte, irgendwas Irdisches oder Unterirdisches, oder irgendein Geschöpf mich wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. Wenn er mit uns ist, wer gegen uns? Wir sind unter seinem Schutz als seine Kinder. war meine freie Übersetzung jetzt. Ich weiß nicht, ob ich es 100% genau wiedergegeben habe, diese Verse. Ihr könnt nachlesen, Römer 8, Vers 38 und 39. So kamen wir nach Jerusalem, Vers 32, und blieben dort 3 Tage. Und am 4. Tag wurde das Silber und das Gold und die Geräte im Haus unseres Gottes dargewogen in die Hand des Priesters Meremoth, des Sohnes Urias, und bei ihm war Eleazar, der Sohn des Pinhas, und bei ihnen die Leviten Josabad, der Sohn Jeschuas, und Noadia, der Sohn Binuis, nach der Zahl, nach dem Gewicht eines jeden Teils. Und das ganze Gewicht wurde zu jener Zeit aufgeschrieben. Die aus der Gefangenschaft gekommenen, die Söhne der Wegführung, brachten dem Gott Israels Brandopfer dar, 12 Jungstiere für ganz Israel, 96 Widder, 77 Lämmer und 12 Böcke zum Sündopfer, das alles als Brandopfer für den Herrn. Also aus Dankbarkeit opfern sie dem Herrn. Opfer spricht wieder von Jesus, von dem, was er für uns getan hat. Haben das hochgehalten, ihn angebetet. Und sie übergaben die Anordnungen des Königs, den Satrapen des Königs und den Statthaltern jenseits des Stromes, und diese unterstützen das Volk und das Haus Gottes. Und an dem Punkt machen wir Schluss. Machen wir die letzten 2 Kapitel nächstes Mal. Vater, wir wollen dir Danke sagen für dein Wort. Ich danke dir für das Vorbild, was du uns gibst in Esra und in diesen wirklich hingegebenen und mutigen Menschen, die es gewagt haben, alles zurückzulassen und dir nachzufolgen, Jesus. Ihr ganzes altes Leben zurückgelassen, um an deinem Haus zu bauen und dein Volk aufzubauen, deinem Reich mitzubauen. Jesus, ich bete, dass das der Wunsch ist von jedem Einzelnen von uns. Ich bitte dich, hilf uns, Gott, dass wir solche gebahnte Wege in unseren Herzen haben und dass wir wirklich gewillt sind, alles loszulassen, wenn du es willst. Herr, wenn wir dich haben, dann haben wir alles, weil dir gehört alles. Dann haben wir das Wichtigste, dann haben wir das Beste. Und ich bitte dich, Herr, dass nie irgendwas anderes in unserem Leben wichtiger wird als du und das, was du für uns willst. Und mach uns zu Bibelforschern, mach uns zu Schriftgelehrten, wirklich zu mündigen Christen, zu Leuten, die selber denken, selber nachforschen, selber prüfen das, was sie hören, an deinem Wort. Dass wir nicht einfach Papageien sind, die irgendwas nachplappern, sondern dass wir Überzeugung haben aus deinem Wort. Das ist echter Glaube. Aus deinem Wort wollen wir überzeugt sein, Herr, nicht von Menschen allein. Und Herr, wir wissen, wenn wir dein Wort kennen und es umsetzen und es weitergeben, dann werden wir ein reiches Leben haben. Und unser Leben wird Bestand haben und wir werden ein Segen sein für viele. Und das möchte ich dich bitten, Herr. Mach uns zum Segen, Vater, jeden Einzelnen, der hier ist. Zu deiner Ehre, dass dein Reich gebaut wird. Darum bitte ich dich. In Jesu Namen. Amen.